Podcast der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien.
Willkommen zurück zu Zukunft Stadt. Mein Name ist Lena Hohnkamp und zusammen mit meiner Kollegin Madeline Niesgang habe ich mit Angelika Psenner und Christian Pehr über ihre neue Publikation Urbane Mixturen gesprochen, die erst Anfang des Jahres im Transkript Verlag erschienen ist. Den Link zum Sammelband geben wir natürlich in die Shownotes und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Hören.
Stellen wir euch am besten kurz vor. Christian Pehr, du bist Forscher am Future Lab Research Center. Als Kulturanthropologe, Bauingenieur, Umwelt- und Raumplaner befasst du dich mit inter- und transdisziplinärer Stadt- und Regionalentwicklung und verknüpfst damit Perspektiven der Urban Studies und Science and Technology Studies. Angelika Psenner, du bist Professorin für Stadtstrukturforschung an der TU Wien. Du hast Architektur und Soziologie studiert und befasst dich in deiner Forschung und Lehre mit Städtebau, Stadtplanung und Entwicklung, den Stadtstrukturen des 19. bis 21. Jahrhunderts und dem Stadtparterre, wo du gerade auch bei Jovis eine Publikation dazu herausgebracht hast. Vorab eine Frage, wie kam es denn zur Zusammenarbeit im Rahmen dieses Themas? Und ganz wichtig, was sind denn urbane Mixturen? Wie wird das im Buch behandelt?
Vielleicht darf ich beginnen mit dem ersten Teil der Frage. Also wie kam es dazu? Ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen. Die einfachste ist die, dass es eine Zeit gab, wo Christian und ich quasi Tür an Tür gearbeitet haben. Einfach die örtliche Synergie, die ausgelöst wurde, dass mein Büro quasi Teil des Future Lab war, zumindest räumlich. Und wir die Möglichkeit hatten, uns dort zu treffen und über unsere Arbeit zu reden, was im Alltagsleben an der Fakultät, zumindest in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber eigentlich Seltenheitscharakter hat, sich einfach nur auszutauschen darüber, was man macht in der Lehre, in der Forschung. Und da wurde uns sehr schnell klar, dass wir eigentlich ein Thema, nämlich das Mischen in der Stadt, von verschiedenen Perspektiven heraus bearbeiten. Ich vielleicht mehr von der Stadtmorphologie, von der historischen Seite her und mit Bezug auf die Bestandsstadt. Und Christian, du aus der Beobachtung von Praxis, den Neubau, die Stadtentwicklungsareale. Und da kam die Idee, hierzu eine Veröffentlichung zu machen und quasi nicht nur unser beider Arbeit in diese Veröffentlichung reinzunehmen, sondern weitere KollegInnen, die wir im Rahmen unserer Arbeit kennen und kennenlernen, quasi anzufragen und die Perspektive so weit wie möglich zu öffnen, um möglichst viele Themen hineinzunehmen.
Danke, Angelika. Von meiner Seite ist das dieselbe Wahrnehmung. Es gibt bei uns beiden als Forschende an der Fakultät einen langen Vorlauf und vertiefte Forschungen in den Bereichen, die du angesprochen hast. Bei mir vielleicht noch ergänzend, dass diese Aktivitäten der Stadt eben nicht nur beobachtet werden, sondern wir versuchen da aktiv reinzugehen und transformativ einen Beitrag zu leisten als Wissenschaft, indem wir Laborsituationen errichten, entwickeln. Jetzt von meiner Seite gesehen ist in dieser langen Zeit der transformativen Forschung das Bedürfnis entstanden, über diesen Kontext hinausgehend die Frage zu stellen, wie, sagen wir jetzt einmal im deutschsprachigen Raum, wie wir es hier gemacht haben, eine aktuelle Fachdebatte dazu ausschauen kann, weil wir gesehen haben, dass bei der Thematik der Mixtur, der Nutzungsmischung, zum Teil die Diskurse schon sehr weit zurückreichen und zugleich wir sehen, wie schnell sich die Stadt und ihre Instrumente und Rahmenbedingungen in den letzten Jahren verändert haben. Und daraus ist das Interesse entstanden, hier auch Kolleginnen und Kollegen im deutschsprachigen Raum jetzt mal einzuladen, sich an dieser Auseinandersetzung zu beteiligen. Und das aus unseren beiden doch sehr unterschiedlichen Perspektiven. Das war die Vorgeschichte. Und dann hatten wir auch die Pandemie als so kleines Detail. Das führt vielleicht zu weit. Also da hat natürlich auch einen Einfluss gehabt, weil auch wir im angewandten Projekt haben eine Projektpublikation veröffentlicht, wir im Birkhäuser Verlag im letzten Jahr. Also eigentlich auch ziemlich parallel. Ich habe bei mir auch im Forschungsteam die Einladung ausgesprochen, an einer weiteren über Wien hinausgehenden Publikation zu arbeiten. Und dann kam die Pandemie und dann haben einige sich das auch nicht zugetraut in der Situation. Ja, also das muss man auch sagen, dass die Publikation auch in einer Zeit entstanden ist, für viele eine große Herausforderung war.
glaube, es bleibt noch der zweite Teil der Frage zur Mixtur. Ich finde, im Editorial, da hast du diesen Absatz verfasst und beschrieben eigentlich, was wir unter Mixtur verstehen. Das finde ich jetzt lustig, wenn ich das versuche nachzuzeichnen, aber ich fand diese Beschreibung sehr nett. Du hast das Bild aufgemacht, dass es im Gegensatz zur Mischung, die vielleicht impliziert, dass etwas passiert, bei der Mixtur wirklich dieser aktive Passus dabei ist. Das heißt, es geht ums Mixen.
In der Publikation finden sich verschiedene verwandte Begrifflichkeiten. Nikolai Roskam hat zum Beispiel den Begriff der urbanen Mischung verwendet und wir finden, dass, wie Angelika gesagt hat, diese Dynamik in der Begriffskombination urbane Mixturen, auch wenn man es jetzt zum Beispiel als etwas Gekochtes, etwas zusammengemischtes sieht, gibt es zwar Rezepte für solche Mixturen, aber dennoch ist es so, wenn wir diese Rezepte anwenden, schmeckt es nie gleich. Und so ist es auch ein bisschen in der Stadt, dass eine urbane Mixtur, dafür kann es keine Patentlösung geben. Und das macht die Sache auch so spannend für mich. Weil das bedeutet, dass vor allem auch die Prozedurale, also die Prozesse, diese Perspektive in den Vordergrund rückt, weil es nicht nur darum geht, das Ergebnis als Qualität zu sehen, sondern eben auch die Aktivität und den Prozess. Also darin liegt im Wesentlichen auch ein großes inhaltliches Interesse an diesem Publikationsprojekt, sich damit auseinanderzusetzen.
Dazu eine sehr grundsätzliche Frage. Zwar richtet sich unser Podcast natürlich schon eher an ein Fachpublikum, an Studierende, Lehrende, Forschende in der Fakultät, aber jetzt vielleicht ist es auch interessant für Personen, die vielleicht gar nicht so im Fach sind. Und dazu einfach mal die Frage, was an der urbanen Mischung, an den urbanen Mixturen ist denn überhaupt erstrebenswert? Was ist das Interessante daran?
Versuche ich die Frage mal wieder quasi historisch aufzurollen. Eine ungemischte Stadt gab es historisch gesehen natürlich nicht. Die ersten Agglomerationen, die waren natürlich gemischt in Bezug auf die Bevölkerung, auf die verschiedenen Nutzungen, auf die verschiedenen Ansprüche, die erfüllt werden sollten in dieser Stadt. Und die Idee des Entmischens und des fein säuberlich Ordnens ist im Prinzip eigentlich noch nicht sehr alt. Viele gehen davon aus, dass das eigentlich mit der klassischen Moderne begonnen hat. In Wirklichkeit finden wir auch in der Gründerzeit, also im Mitte, späten 19. Jahrhunderts, die ersten Ansätze dafür, als erkannt wurde, dass Städte, die ja eben genau im 19. Jahrhundert so ungemein schnell gewachsen sind, wo Menschen auf absolut dichtem Raum zusammengelebt haben, wo eben die unterschiedlichen Nutzungen auf engstem Raum zusammengetroffen haben und sich eben daraus auch große Probleme und gesundheitliche Nachteile entwickelt haben, da wurden die ersten Gedanken in Richtung Entmischen getroffen und auch mit den ersten Stadtentwicklungsplänen versucht, hier quasi Ordnung in das Mix der Stadt zu bringen. Und im Zuge dessen, quasi im ausgehenden 19. Jahrhundert, Beginn 20. Jahrhundert, natürlich mit der Charta von Athen spätestens, wurde dieser Gedanke des Ordnens festgeschrieben. Man versuchte, das Wohnen fein säuberlich zu trennen von der Freizeit, von der Arbeit, mit dem Hintergedanken, ein gesundes Wohnen für alle erreichen zu können. Aber sehr schnell wurde klar, zumindest den Fachleuten, aber auch in den Städten, die so entstanden sind, in den Stadtteilen, die so entstanden sind, dass das sehr große Nachteile mit sich bringt. Nicht zuletzt der aufkommende Verkehr, aber auch, wenn wir an die Schlafstädte denken, diese monotonen, monochromen Umgebungen, denen es an Lebendigkeit, an Urbanität fehlt. Das heißt, noch während des Siams, im Rahmen dessen ja auch die Charta von Athen entstanden ist, wurde den Teilnehmern des Siams klar, dass es eigentlich letztendlich wieder darum geht, verschiedene Nutzungen, verschiedene Möglichkeitsräume einander näher zu bringen. Das wäre jetzt mein erster Part als Antwort auf die Frage, aber ich glaube, Christian, du weißt noch was.
Das war jetzt die Kurzzusammenfassung einer städtebaulichen Grundlagenvorlesung vielleicht zur Thematik der Nutzung und Nutzungsmischung und Entmischung der Stadt. Das Spannende daran ist ja, also dass es mehrere Begriffe verwendet, wie zum Beispiel Schlafstadt. dass dieser Band, den wir hier vorstellen, ja eigentlich dann eine gewisse Verunsicherung hineinbringt in diese mit großer Gewissheit vorgetragenen Metaerzählung der Moderne und Entflechtung von Funktionen, dass als in den 70er, 80er Jahren diese Debatte über die Unwirtlichkeit der Städte und so weiter aufgekommen ist, sehr schnell diese Forderungen nach einer Renaissance der Stadt dagewesen sind, der gemischten Stadt, der belebten Stadt, der inklusiven Stadt auch in weiterer Folge, dass aber zugleich auch Kritik daran geübt wurde, dass hinter diesen Forderungen wenig empirische Evidenz auch ist, um deren Qualitäten tatsächlich auch wissenschaftlich zu belegen. Und es gibt viele starke Argumente dafür, die Stadt zu mischen und zwar auch kleinteilig zu mischen, aber es gibt auch valide Argumente, wissenschaftliche, die ein Fragezeichen dahinter auch stellen. Und es gibt einige Beiträge in diesem Sammelband, die explizit diese Verunsicherung auch ansprechen und sich daran abarbeiten, an einer Kritik auch der Mischung. Also nicht nur der letzte Beitrag von Nikolai Roskam, die Kritik an der Mischung, sondern auch andere Beiträge, die sich aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen empirischen Bezügen auf die Produktion oder auf die Erforschung von Mischung damit befassen. Und das ist spannend, weil du hast, Madeline, gesagt, die Zielgruppe sind Studierende oder die Fakultät, aber auch vielleicht eine weitere Öffentlichkeit. Und da muss man schon kritisch feststellen, dass es relativ selten vorkommt, dass diese Diskurse, die wir führen, unsere Auseinandersetzung, dann auch in einer vertieften, reflektierten Form festgehalten wird. Also jetzt so wie hier in dem Sammelband und dann in einer Open Access Publikation nachzulesen ist. Und das ist etwas, was uns auch getrieben hat, also das umzusetzen, weil es uns auch eigentlich gefehlt hat. Und es ist ein Anfang, würde ich sagen, weil es sind eine Handvoll Beiträge. Wir hätten auch gerne noch mehr gehabt und es ist vielleicht auch etwas, was in die Zukunft hinein verweist, also dass in diese Richtung auch noch weitergearbeitet werden muss.
Vielleicht interessant, dass du in diese Richtung jetzt denkst. Da kann man auch noch erwähnen, dass die Förderlandschaft für solche Publikationen relativ schwierig ist. Also da gibt es verschiedene Facetten, die das Unternehmen schwierig machen. Das eine ist, die geeignete Förderung überhaupt für die Publikation zu finden. Das andere ist auch, den geeigneten Verlag dafür zu finden und die Entscheidung zu treffen, bleibt man jetzt national aus diversen Gründen der Kreislaufwirtschaft, der lokalen Ökonomien oder will man eine internationale Fachwelt ansprechen und braucht man dafür nicht vielleicht einen Verlag, der das vielleicht besser bewerkstelligen kann. Dann wiederum wirkt sich das zurück auf die Förderlandschaft, die sehr national bezogen ist. Also da gibt es einige Fragen, die wir versucht haben, da Entscheidungen abzuringen. Ob das die beste, gelungenste ist, weiß ich nicht.
Ja, ich würde sagen, es ist ein Produkt, das auch insofern besonders ist, als dass es sich positioniert zwischen der akademischen Produktion von wissenschaftlichen Beiträgen, die jetzt nicht als in der Regel als Buch vorliegen, und andererseits Architekturpublikationen, die etwas weniger diskurs- und textlastig sind. Also wir haben beide Facetten im Buch, also auch hier eine Art von Mischung, also einerseits aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven, auch eine Mischung aus Grundlagen anwendungsorientierter Forschung. Versuchen wir eine Brücke zu schlagen. Wir haben, glaube ich, wirklich auch eine interessante Mischung an Illustrationen und Bildern im Sammelband, die auch auf einer anderen Ebene transportieren, was hier diskutiert wird. Insofern denke ich, dass es ein interessantes interessant ist. Und ich bin zufrieden. Das hört man.
Vielleicht können wir noch mal kurz zu dem Punkt der Kritik zurückgehen. Christian, du hast gerade schon davon gesprochen, dass im Buch auch viel Kritik an diesem positiven Mischungsleitbild geübt wird, also weniger an der Mischung an sich, sondern an der Vorstellung davon, dass unter heutigen urbanen, gemischt genutzten Quartier eben größtenteils Wohnbauten verstanden werden, vielleicht mit einem kleinen Anteil an Büros oder öffentlichen Einrichtungen. Und was ganz maßgeblich gesehen wird, sind eben gastronomische Nutzungen und Einzelhandel. Das wird in einem Beitrag von Dorothee Huber, Jan Ackenhausen und Ute Schneider auch als Latte Macchiato-Konzept beschrieben. Worin liegt denn genau das Problem? Warum ist es so wichtig, dass wir diese Funktionen auch in den Innenstädten behalten und dass die nicht nur an den Stadträndern verortet werden?
Ja, das ist vielleicht noch die einfachste Frage, die sich gut beantworten lässt, weil die Argumentation, die für eine kleinteilige Nutzungsmischung in zentralen urbanen Lagen spricht, ist die Belebung der Städte, weil eine Stadt als urbanes Gebiet per se eine gemischte Situation ist und zugleich auch eine dynamische. Und insofern es als erstrebenswert gilt, im Sinne einer interessanten urbanen Landschaft derartige Situationen herzustellen oder zu unterstützen. Das kann man dann weiterdenken, auch in Richtung Stadt der kurzen Wege zum Beispiel, dass sich eine durchmischte Stadt auch insofern positiv darstellt im Kontext der angestrebten Nachhaltigkeitstransformation, dass nicht längere Wege für alltägliche Bedarfe zurückzulegen sind und auch deshalb nachhaltigere Lebensweisen durch derartige Konzepte unterstützt werden. Wobei wir jetzt in unserer sehr mobilen heutigen Gesellschaft nicht davon ausgehen können, dass sich alle unsere Bedürfnisse in diesem engen Radius wahrscheinlich abspielen werden. Da gibt es viele Themen im Hintergrund, die eine Rolle spielen, auch das multilokale Wohnen zum Beispiel, dass gewisse Milieus ja unter bevorzugten Bedingungen auch in Anspruch nehmen können und andere nicht. Also da gibt es im Hintergrund viele, viele Fragen. Es gibt aber noch viel weitreichende Themen der kritischen Betrachtung dieser urbanen Mixturen. Zum Beispiel stellt sich auch die Frage, inwieweit Städte in der Lage sind, diese urbanen Mixturen herzustellen. Und wenn man eben auch im Beitrag von Dorothee Huber und Kolleginnen und Kollegen sehr deutlich die Beispiele zeigen, dass die Städte hier auch an Grenzen stoßen, zum Beispiel wenn sie Formen der urbanen Produktion wieder oder in die Städte bringen möchten, dass das eine riesige Herausforderung sein kann. Oder dass die Frage der Kleinteiligkeit sich nicht verordnen lässt und dass irgendwo die Ökonomie zum Beispiel im Neubau eine andere ist wie im Bestand, wo Strukturen abbezahlt sind und eine andere Voraussetzung in der Leistbarkeit zum Beispiel besteht und wir dann wieder auf Formen zum Beispiel der Zwischen- oder Umnutzung kommen, die einfach nur in gewissen urbanen Situationen überhaupt möglich sind und zugleich dann auch wieder in ihrer Mischung interessant sind, weil sie eben andere Ökonomien bieten als jetzt zum Beispiel der Neubau. Oder Marin Harnack, die bei uns an der TU auch eine Gastprofessur hatte, die sich kritisch auch mit Vorurteilen auseinandersetzt, die auch Planung hat, eben am Beispiel der Schlafstädte. Also dass die ja vielleicht gar nicht so monofunktional sind, wie das in unseren Köpfen sich eingeprägt hat.
Ich glaube, bis jetzt haben wir viel über Mischen geredet und an Nutzungen gedacht, die gemischt werden wollen. Aber das Schöne, glaube ich, an dem Band ist, dass unsere AutorInnen das Thema viel weiter gefasst haben. Also die ersten beiden Beiträge von Felix Bentlin mit dem Titel Genius Platz und dann auch meiner, der sich mit dem Wiener Zinshaus beschäftigt. Also diese beiden Eingangsartikel beschäftigen sich mit der baulichen Struktur. Das heißt, welche baulichen Strukturen brauchen wir oder haben wir, um überhaupt zu ermöglichen, dass wir in diese Strukturen verschiedene Mischungen reinbetten. Und Felix Bentlin untersucht den Hobrechtschen Stadtentwicklungsplan von 1862, der über viele Jahrzehnte bis eigentlich in die heutige Zeit die Konsistenz der Stadt Berlin festgeschrieben hat. Und macht sich Gedanken darüber, was diese Vorgaben durch den Stadtentwicklungsplan, durch die Planung und dann durch die gebaute Form für das Mischen in Zukunft bedeutet. Und das fand ich ganz spannend, dass er unter anderem zu dem Schluss kam, dass es darum geht, Strukturen zu schaffen, die einen Rahmen bilden und die sehr wohl, sonst geht das auch gar nicht, also wir leben in der realen Welt, Grenzen vorgeben, aber dass diese gebauten Formen eben diese Aufgabe übernehmen sollen, Möglichkeitsräume zu schaffen. Und er sagt an einer Stelle, dass es wahrscheinlich nicht möglich ist, bestimmte Nutzungen vorauszusehen, vorauszuplanen, sondern dass es eigentlich eben darum geht, Strukturen zu fassen, die möglichst keine Nutzungen ausschließen. Und so habe auch ich in meinem Artikel versucht, das in Bezug auf Gebäude, in diesem Fall das Wiener Zinshaus, mir eben genauso eine ähnliche Frage zu stellen, wie müssen diese Gebäude eigentlich ausschauen, beziehungsweise was können wir aus historischen Strukturen lernen? Wir wissen, dass das Wiener gründerzeitliche Gebäude oder Stadthaus eben per se eine Form von nutzungsoffener Architektur ist und über all die Jahrzehnte in eben genau verschiedenen Formen genutzt wurde und auch aktuell genutzt wird. Also dieses Gebäude ist weder ein sehr gutes Wohnhaus, noch ein gutes Bürohaus, noch eine wirklich tolle Werkstätte, aber es funktioniert für all diese Nutzungen. Ja. Und es macht, denke ich, Sinn, sich mit dem, was wir haben, was wir vorfinden, mit den Strukturen auseinanderzusetzen, sie versuchen zu lesen, zu analysieren, die ursprünglichen Vorstellungen der Menschen, die diese Räume produziert haben, nachzuvollziehen und daraus zu lernen. Und diese verschiedenen Aspekte, die wir versucht haben, in unserem Band zu fassen, die gehen so weit bis zu Thomas Hauck et al., der sich Gedanken macht darüber, dass eben in diesen Städten nicht nur Menschen leben, sondern genauso auch Tiere. Und was das für dieses Zusammenleben bedeutet, ja, das auch eine bestimmte Form der Mischung ist.
Genau, und insofern hat dieses Buch eben auch eine weitere Ebene der Kritik, nämlich das kritische Hinterfragen der Rolle des Menschen auf der Erde, vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass die Ressourcen, wir wissen es seit Jahrzehnten, die Ressourcen endlich sind und wir über diese Endlichkeit hinaus leben und Städte gebaut haben und bauen oder in Städten leben, die diese Ressourcen über diese Endlichkeit hinaus in Anspruch nehmen und deshalb auch der bewusste Versuch in diesem Sammelband, diese Perspektive, diese nicht-anthropozentrische Perspektive auch mit aufzunehmen.
Christian, du beschäftigst dich ja auch viel mit Experimenten im Stadtplanungskontext, was jetzt ein ganz anderer Zugang ist als das, was Angelika gerade erzählt hat, und thematisierst da auch das Verhältnis zum städtebaulichen Leitbild. Wie können denn Experimente deiner Meinung nach dazu beitragen, urbane Mischung herzustellen?
Das Interessante daran ist, Experimentieren und Urbanität kann man nicht trennen. Ja, also Experimentieren und Urbanität, das ist untrennlich miteinander vermischt, weil Urbanität durch das Experimentieren ständig neu entsteht. Und deshalb, wenn man von Experiment im Kontext von Wissenschaft, von transformativer Wissenschaft spricht, es schon spezielle Formen des Experimentierens sind, die sehr viel mit dem Fach, auch mit Planung zu tun haben, weil im Hintergrund gewisse Interessen und Intentionen stehen, dass etwas gestaltet oder mitgestaltet werden soll mit diesem Experimentieren. Und da hat sich insbesondere in den letzten 10, 20 Jahren aus dem Bedürfnis heraus, Prozesse der auch wissenschaftlichen experimentellen Entwicklung zu öffnen, haben sich viele neue Formate des Experimentierens herausentwickelt. Da gibt es Living Labs, da gibt es reallaborartige Zugänge, sind sehr, sehr viele unterschiedliche Zugänge, die mittlerweile sehr ausdifferenziert vorliegen. Und in meinem Beitrag geht es um die Frage, inwiefern die städtebauliche Entwicklung in instrumenteller Hinsicht davon profitieren kann und auch, welche Fallstricke es dabei gibt, weil diese, auch wenn man es jetzt weiterdenkt, das Experimentieren als institutionalisierte Praxis, man von experimenteller Governance spricht und sich hier sehr schnell auch sehr viele kritische Fragen stellen, Wer profitiert davon? Was sind die Rahmenbedingungen? Wo sind die Freiheitsgrade dann noch, wenn Experimentieren verordnet wird und nicht mehr ein spielerischer Zugang ist? Dann sind wir sehr schnell wieder auch bei einer zentralen Aufgabe in unserem Fach, nämlich dem Entwerfen und dem Design. Kann man Entwerfen verordnen? Also damit, das macht ein bisschen auf. Ja, also es liefert gar nicht, kann auch gar nicht finale Antworten liefern, sondern die Antwort ist vielmehr eine ausdifferenzierte Betrachtung dessen, was in der heutigen städtebaulichen Planung zur Debatte steht. Was eine Erfahrung in der Arbeit, in der Erarbeitung des Sammelbandes ist, wir haben uns sehr bemüht, auch eine Brücke zu schlagen zwischen Wissenschaft und Praxis, indem wir einerseits diese Verbindungen in den Beiträgen thematisiert haben wollten, aber indem wir andererseits auch Akteure aus der Praxis eingeladen haben und haben dabei die harte Erfahrung auch gemacht, dass auch wenn wir sagen, in der Wissenschaft ist es alles dräng und so viel Druck, eine derartige Auseinandersetzung doch viel näher an unserer Praxis in der Wissenschaft liegt als an jener der Praxis. Und einige eingeladene Praxisakteure es einfach nicht bis zur Ziellinie geschafft haben und dann wiederum, also sie, aber auch wir, sehr darunter gelitten haben, weil alle sehr viel Arbeit hineingesteckt haben, weil nicht nur uns, sondern auch den Kolleginnen und Kollegen in der Praxis das sehr wichtig war, dass das geschieht und dennoch eben der eine und die andere zuletzt feststellen musste, dass, und das sind wir bei den Ressourcen, die Ressourcen dann doch nicht genügen. Und das ist etwas, was auch nachdenklich stimmen muss, weil einerseits der Wunsch da ist und der Bedarf gesehen wird und es vielleicht doch auch eine Frage der Organisation, der Koordination ist, dass es vielleicht doch mehr solcher Gelegenheiten gibt, einer derartigen vertieften Auseinandersetzung, die auch einen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis ermöglicht, auf so einem relativ anspruchsvollen Niveau.
Ich hätte auch noch ein ganz kleines Thema, das wir noch nicht angesprochen haben. Das sind die Spielregeln des Missions. Da ist vielleicht ganz kurz dazu zu sagen, dass die Spielregeln, nach denen wir derzeit planen, aus der klassischen modernen mehr oder weniger stammen. Das heißt, aus der Zeit, wo getrennt wurde, Flächenwidmungsplan, Bebauungsplan, denkt nach Nutzungen, nach Nutzungskategorien. Und es widerspricht sich eigentlich total, dass diese eine gute Grundlage zum Mischen darstellen. Das zeigt sich auch ganz gut im Artikel von Dorothee Huber, Jan Ackernhausen und Ute Schneider, die sich in verschiedenen Städten die dortigen planerischen Gesetzmäßigkeiten angeschaut haben, die versuchen sollen, Mischung herbeizuführen. Sie haben untersucht, inwieweit das dort funktioniert. Ich glaube, in dieser Hinsicht haben wir, glaube ich, noch nicht die richtige Antwort gefunden. Solange wir in Richtung Flächenwidmungsplan und Bebauungsplan denken, wird ein Mischen von Nutzungen und von Qualitäten immer schwierig bleiben.
Das ist spannend, weil der Versuch, instrumentell dem entgegenzuwirken, nämlich mit städtebaulichen Leitbildern, bereits in der Fachdebatte als eine soziale Innovation untersucht worden ist, eben von Daniela Zupan, die hier auch einen Beitrag schreibt und letztlich die Frage aufwirft, dass es in diesem Versuch bereits eine gewisse Verunsicherung drinnen liegt, die genau daher rührt, dass ja dennoch instrumentell im Hintergrund ein Rahmen vorliegt, der in einer Zeit eben geschaffen worden ist, in der das Leitmotiv die Trennung war. Und insofern auch wieder mein Beitrag hinterfragt, inwiefern dann auch, wenn heute von experimenteller Entwicklung oder urbanen Experimenten die Rede ist, das tatsächlich eine Antwort sein kann, wenn sich nicht grundlegend der Modus der städtebaulichen Produktion und Entwicklung ändert.
Du hast uns erzählt, bezüglich auch der Ressourcen, wie solche Dinge zustande kommen und wie es doch auch schade ist, dass es einfach auch an der Finanzierung Hürden gibt. In dem Zusammenhang finde ich es trotzdem sehr lobenswert, dass es dieses Buch auch als Open Access gibt. Also das heißt, auch wenn man jetzt vielleicht gerade als Studierende sich nicht so leisten kann, jedes Buch zu bestellen, man kann dieses Buch trotzdem lesen. Es gibt es eben zum Download auf der Transkriptseite direkt. Und vielen Dank für das spannende Gespräch. Hat uns sehr gefreut.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Sie hörten den Podcast Zukunft Stadt der Fakultät für Architektur und Raumplanung in der ersten Staffel zum Thema Transformation des Bestands. Der Podcast ist eine Kooperation des Future Lab mit dem Forschungsbereich örtliche Raumplanung der TU Wien. Konzept und Produktion, Audio und Schnitt, Lukas Bast, Lena Hohnkamp und Madeline Miesgang. Intro-Musik, Jakob Kottal, Intro-Stimme, Lukas Bast.